Im Jahr des 275. Jubiläums der Göttinger Universität befasst sich die Ringvorlesung mit der Geschichte der Georgia Augusta und wirft auch einen Blick in die Zukunft. Am 26. Juni sprach Andreas Paulus, Richter am Bundesverfassungsgericht, über die Rechtswissenschaft in der globalisierten Welt.
Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Selten hat eine Entwicklung die Menschen so fasziniert wie die Globalisierung. In der Tat ist das Zusammenwachsen der Welt eine zentrale Erfahrung unseres Zeitalters. Aber eigentlich ist die Globalisierung die Geschichte der Neuzeit insgesamt. Der Rechtshistoriker Michael Stolleis unterscheidet denn auch aus europäischer Sicht nicht weniger als drei Globalisierungen, in der Neuzeit wohlgemerkt, nämlich die Entdeckung der neuen Welt durch die spanischen und portugiesischen Eroberer des 15. und 16. Jahrhunderts, die Globalisierung durch die industrielle Revolution im 19. und frühen 20. Jahrhundert, die in die beiden Weltkriege, aber auch den Aufbau neuer Institutionen wie dem Völkerbund und den Vereinten Nationen mündete, und schließlich die durch die Revolution der Kommunikationstechnologie bestimmte dritte Globalisierung, welche die heutige Entwicklung zu bestimmen scheint. Wir haben diese Globalisierung häufig, mit Recht, als ein vor allem wirtschaftliches Phänomen begriffen, das nicht nur Europa, sondern die Welt immer stärker zusammengeführt hat. Wenn täglich Billionen Dollar oder Euro über die ganze Welt verschoben werden, wenn der Aktienhandel zwischen New York, Tokio und London niemals aufhört, wenn eine Krise US-amerikanischer Immobilienkredite eine Bankenkrise in Island und schließlich der ganzen Welt auslösen kann, oder wenn Terrorakte in New York, Washington, Madrid und Mumbai von derselben, mehr oder weniger derselben Terrororganisation ausgeübt werden können, dann erscheint es in der Tat sinnvoll, davon zu sprechen, dass die Welt eins geworden ist, dass wir viele Probleme nur mit einer weltweiten Perspektive angehen können, auch wenn die verschiedenen Funktionssysteme wie der Staat und insbesondere das Recht dafür Zeit benötigen. Aber wir sollten die Globalisierung, gerade in einer Universität der Aufklärung, nicht nur als tatsächliches Phänomen begreifen. Schon Immanuel Kant stellte in seiner Friedensschrift darauf ab, dass das Fühlen der Beeinträchtigung des Menschen in einem Teil der Welt, in dem anderen, ethische Konsequenzen haben müsse. Dieses faktische Näheverhältnis wird damit zu einem ethischen Postulat. Diese Menschen als moralische Subjekte anzuerkennen und sie in den Prozess von Normwerdung und Anwendung einzubeziehen. Daraus wird die Notwendigkeit in der Formulierung von Jürgen Habermas der Einbeziehung des anderen, der Berücksichtigung der berechtigten Interessen aller Menschen in die Problemlösung. Schon auf dieser ethischen Ebene werden also aus der faktischen Nähe normative Konsequenzen gezogen. Dabei seien nicht nur Fragen wie die globale Erwärmung oder die Finanzkrise angesprochen, sondern auch die Durchsetzung von Mindestnormen menschlichen und staatlichen Verhaltens, also den Schutz der Menschenwürde des anderen und die Verhinderung von brutaler Gewalt gegen andere. Dabei ist die Ungleichzeitigkeit zwischen faktischem Zusammenwachsen und der Entwicklung einer gemeinsamen Moral oder eines gemeinsamen Rechtssystems Kern des Problems. Die Regulierung der Finanzmärkte oder der globalen Erwärmung sind weltweite Phänomene. Die Lösungsansätze bleiben häufig dagegen im nationalen Rahmen stecken. Auch wenn viele Probleme nach wie vor auf der untersten Ebene gelöst werden können, reicht dies allein nicht mehr aus. Wir müssen Überlegungen darüber anstellen, wie wir die Errungenschaften des demokratischen Verfassungsstaates auf die globale Ebene übertragen können. Öffentliche Gewalt verliert ja nicht deswegen von ihrer inhärenten Problematik, wenn sie auf einer höheren Ebene ausgeübt wird. Wer den bürgerlichen Tod durch Auflistung auf einer Terrorliste der Vereinten Nationen erleidet, dürfte wenig Verständnis dafür haben, dass seine Menschenrechte vor den Toren des UN-Sicherheitsrats nicht geltend gemacht werden können. Und die Tätigkeit von UN-Blauhelmen, so segensreich sie sein mag, darf nicht durch das Fehlen jeder Rechtskontrolle gegen Übergriffe erkauft werden. Damit stellen sich dieselben Fragen, die uns nach langen, verlustreichen und, das daran muss erinnert werden, mörderischen Kämpfen zur Entwicklung des demokratischen Verfassungsstaates geführt haben, auf anderer Ebene erneut. Diesen Fragen können und sollen wir nicht dadurch ausweichen, dass wir die Effektivität der globalen Lösung oder in Neudeutsch die Output-Legitimität zentraler Lösungen anführen. Denn effektiv heißt nicht notwendig auch legitim. Und die Rechtswissenschaft als normative Wissenschaft muss sich gerade diesen Fragen besonders stellen. Damit ist also eine zentrale Herausforderung des Rechts, aber auch der Rechtswissenschaft angesprochen, mit der ich mich hier auseinandersetzen will. Ich tue das aus der Perspektive eines Völkerrechtlers und Verfassungsrechtlers und damit notwendigerweise mit einer entsprechenden Schlagseite. Und dazu kommt natürlich, und dieser Versuchung kann ich nicht widerstehen, der aktive Verfassungsrichter, der sowohl die Rechtsprechung seines eigenen als auch die des anderen Senats ja vielleicht genauso berücksichtigen muss wie die Rechtsordnung, die Entscheidungen anderer Rechtsordnungen. Und damit stelle ich hier auch besonders die Fragen, die aus dieser Perspektive interessant sind, also insbesondere die der öffentlichen Rechtfertigung von Machtausübung und nicht allein die Frage nach der optimalen Regulierung. Dafür sind Rechtswissenschaftler auch gar nicht so sehr geeignet. Aber meine Auffassungen werden deswegen noch lange nicht allen Verfassungsjuristen gefallen. Einer meiner sehr geschätzten Karlsruher Vorgänger und Ehrendoktor der juristischen Fakultät, Dieter Grimm, hat gerade eine inspirierte Verteidigung der Eigenständigkeit des öffentlichen Rechts vorgelegt, der ich mich nur zum Teil anschließen kann. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich in Karlsruhe ein Dezernat betreue, das gerade die Auswirkungen der Verfassung auf zivilrechtliche Fragestellungen, wie zum Beispiel das Urheberrecht, das uns diese Tage ständig im Fernsehen begegnet, in den Blick nimmt. Zunächst werde ich auf die Auswirkungen der Globalisierung auf das Recht eingehen. Dies werde ich mit einer gewissen Konzentration auf die europäischen Angelegenheiten tun. Wie wir gerade täglich beobachten können, ist Europa geradezu zu einem Laboratorium der Postmoderne geworden, das versucht, Antworten auf die Globalisierung jenseits des klassischen Nationalstaats zu geben. Es ist sicher zu früh zur Beurteilung dieses historischen Experiments. Für Zhou Enlai waren bekanntlich 200 Jahre nicht genug, um die Französische Revolution zu beurteilen. Und 200 Jahre dauert das Projekt ja nun noch lange nicht. Aber dieses Projekt hat jetzt schon große Auswirkungen auf die europäische Rechtswissenschaft und strahlt weit über ihre Grenzen hinaus. Sollte das Experiment scheitern, ist in Europa zwar wohl kein Rückfall in ein Nebeneinander scheinsouveräner Mittel- und Kleinstaaten zu erwarten, was einige herbeisehnen, ansehnen, andere befürchten mögen. Aber dann wären unsere rechtlichen Optionen begrenzter, die Ausstrahlungswirkung auf den Rest der Welt wäre nicht vorhanden. Aber wie das mit der Zukunft so ist, halte ich mich gerne an Niels Bohr, der berühmterweise gesagt haben soll, Vorhersagen seien sehr schwierig, insbesondere dann, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Insofern kann ich Ihnen auch nicht die Zukunft der Rechtswissenschaft im 21. Jahrhundert präsentieren, sondern nur einige Extrapolationen aus Trends, die bereits vorhanden und beobachtbar sind. Lassen Sie mich zunächst zum Recht der Globalisierung Stellung nehmen, also zum Objekt, der sich die Rechtswissenschaft im 21. Jahrhundert zum großen Teil widmen muss. Natürlich bin ich mir bewusst, dass diese Beobachtungen keinen Anspruch auf Objektivität, allenfalls auf subjektive Intersubjektivität erheben können. Vollständigkeit kann ebenso wenig erwartet werden. Phänomene, die weniger mit der Globalisierung als mit der Technisierung der heutigen Welt zusammenhängen, berühre ich nur en passant. Weil sie zwar mit der Globalisierung einhergehen, ja, diese vielleicht sogar erzeugt haben, aber selbst nicht unmittelbar wiederum aus der Globalisierung resultieren. Ebenso habe ich versucht, die Offenheit der Fragestellungen zu betonen, nicht zuletzt um deutlich zu machen, dass die Rechtswissenschaft noch einiges zu tun haben wird in diesem 21. Jahrhundert. In diesem Sinne werde ich zunächst die rechtlichen Folgen der Internationalisierung als solche beschreiben und dabei die Frage des Abschieds vom Nationalstaat aufwerfen. Damit einher geht die Dehierarchisierung des Rechts, das Aufnehmen der Produkte von weiteren, nicht durch hierarchische Ober- oder Unterordnung einzuordnenden Rechtssystemen. Weiter werde ich das Aufbrechen der gerade in der deutschen Wissenschaft fest umgrenzten Rechtsbereiche von Zivilrecht, öffentlichem Recht und Strafrecht beschreiben. Schließlich werde ich auf die zunehmende Individualisierung eingehen, die einerseits immer mehr individuelle Rechte schafft. Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich ja neulich mit der Erfindung neuer Rechte hervorgetan. Denken Sie an das Computergrundrecht, in der Sache eher eine Erweiterung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, aber immerhin. Aber diese Mehrheit, diese Vervielfältigung der Rechte geht nicht unbedingt immer einher mit Klarheit der Adressaten, wer diese Rechte eigentlich erfüllen soll. So gibt es immer wieder das Problem, dass nichtstaatliche Akteure ebenfalls Rechte einschränken können und eine Lösung im klassischen grundrechtlichen Schema ist nicht so einfach zu haben. Sie adressiert sich dann an den Staat, der selbst diese Rechte abwägen muss, aber das ist sicher nur eine teilweise Antwort. Also zunächst zur Internationalisierung an sich, die von vielen, nicht von allen, als ein Abschied vom Nationalstaat begriffen wird. Die erste Dimension der Globalisierung des Rechts versteht sich also fast von selbst. Es ist die Internationalisierung fast aller Rechtsbereiche. Und Herr Münch, Sie waren ebenso freundlich, auf meine Göttinger Vergangenheit als Student hinzuweisen. Damals waren Europa und Völkerrecht sogenannte Orchideenfächer. So zwischen 5 und 10% der Studierenden haben sich damit auseinandergesetzt. Es waren Spezialmaterien. Die anderen Studierenden konnten ohne weiteres und ohne besondere Irritation auch ohne diese Fächer auskommen. Meistens taten das Studenten, die einen gewissen Drang ins Ausland verspürten. Und so hat mich dann auch mein Leben erst einmal von Göttingen weggeführt. Aber wie das halt so ist, man kommt zu seiner Alma Mater eben immer wieder zurück. Heute ist das alles ganz anders. Wenn Sie heute selbst so ursprünglich nationale Bereiche wie das Kaufrecht studieren, werden Sie schnell feststellen, dass Sie auch die neueste Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs mit einbeziehen müssen. Denn der Gerichtshof der Europäischen Union ist über entsprechende Richtlinien zum Endinterpreten vieler Bestimmungen des Kaufrechts geworden. Das muss dann wieder in nationales Recht übersetzt werden, aber die Entscheidung über das Phänomen selbst ist dann eben eine internationale bzw. europäische. Dann gibt es noch den anderen Rechtsbereich in Europa, die Europäische Menschenrechtskonvention, die auch einen Gerichtshof an ihrer Spitze hat, der zum Teil dieselben Menschenrechte, die als Grundrechte im Grundgesetz auftauchen, noch einmal enthält, aber sie natürlich gelegentlich anders auslegt und interpretiert und anwendet. Als Beispiel mag die berühmte Prinzessin von Hannover gelten, die sich relativ heldenhaft auf den Weg gemacht hat, ihr eigenes Problem mit der Regenbogenpresse durch verschiedene Gerichte entscheiden zu lassen. Und dabei in den Anfangsfällen zunächst in Deutschland kein Glück hatte, sehr wohl aber mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. In diesem Jahr aber hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte andersherum eine deutsche Entscheidung zu ihren Gunsten wiederum für nicht beachtlich oder für nicht ausreichend erklärt, um die Pressefreiheit zu schützen. Sie sehen also, dass es mit der Prognosefähigkeit dieses neuen Rechtsbereichs nicht immer ganz einfach gestrickt ist. Aber die Grundrechte und Menschenrechte, die im Übrigen auch internationale Entsprechungen haben, da geht das internationale Recht etwas weiter. Wir haben eine Kinderrechtskonvention, wir haben eine Konvention für Menschen mit Behinderungen, die auch in ihrer Auswirkung auf das deutsche Recht zahlreiche Probleme aufwerfen, mit denen sich inzwischen die Zivilrechtler unserer Fakultät vor allem auch auseinandersetzen. Aber es sind auch Bereiche von Internationalisierung und Europäisierung betroffen, an die im 20. Jahrhundert kaum einer dachte. Für das Verwaltungsrecht galt lange das Diktum von Otto Meyer aus dem 19. Jahrhundert: Das Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht. Auch das ist nicht mehr so. Heute beschäftigen wir uns mit europäischem und internationalem Verwaltungsrecht. mit verschiedenen Ansätzen. Einige gehen vom nationalen Recht aus, um zu bestimmen, was anwendbar ist, wenn der nationale Rahmen verlassen wird. Andere beschäftigen sich mit dem europäischen oder dem internationalen Verwaltungsrecht. Auf das Schuldrecht und das Beispiel des Kaufrechts bin ich bereits eingegangen. Gleiches gilt fürs Familienrecht, in dem, das muss ich als Verfassungsrichter einräumen, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gelegentlich das Bundesverfassungsgericht, sagen wir, überholt hat, insbesondere wenn es um die Rechte von Vätern nicht-ehelicher Kinder geht. Und schließlich das Strafrecht, das noch vor wenigen Jahren vom Bundesverfassungsgericht in seinem Lissabon-Urteil zu den Kernmaterien nationalen Rechts gezählt wurde, die nur in besonders begründeten Ausnahmefällen europäischer und internationaler Regulierung zugänglich seien. Dieses Strafrecht beschäftigt sich heute nicht nur schwerpunktmäßig mit internationalen Anforderungen bei der Korruptionsbekämpfung oder dem Ausmaß und Grenzen europäischer Regelungsbefugnisse im Strafprozessrecht, sondern sie hat sogar einen internationalen Strafgerichtshof geschaffen, der Kernverbrechen international verfolgt. Immerhin haben mehr als 120 Staaten dieses Statut bereits ratifiziert und der Gerichtshof ist noch in seinen Anfängen, aber er arbeitet bereits. Also kaum eine Rechtsmaterie ist mehr von internationalen und europäischen Einflüssen frei. Und dabei geht es eben nicht nur um materielle Einflüsse, um Berücksichtigungspflichten, sondern um bindendes Recht. Der Anwendungsvorrang des Europarechts ist heute jedem deutschen Juristen geläufig und das Grundgesetz erkennt diesen ausdrücklich an in Artikel 23. Das haben beide Senate des Bundesverfassungsgerichts ebenso gesehen. Die Europäische Union selbst hat natürlich ihren Anwendungsbereich stark erweitert. Der gemeinsame Markt hat nicht nur durch den Maastricht-Vertrag die jetzt viel umstrittene Währungsunion dazu bekommen, sondern auch einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, von dessen Anwendungsbereich und Auswirkungen auch kaum noch ein Rechtsgebiet befreit ist. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, auch den habe ich schon angesprochen, ist für unmittelbare Beschwerden aller Europäer zuständig, mit Ausnahme von Weißrussland. Und das reicht, die Definition von Europa reicht von Lissabon bis Vladivostok. Also ein Anwendungsbereich, der auch persönlich kaum weitergehen könnte. Das gilt zunehmend aber auch weltweit. Durch die extensive Wahrnehmung von Befugnissen unter Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen greift der Weltsicherheitsrat immer stärker in die Wahrnehmung sogar der Kerngewalten des Staates ein, die Polizei und Strafgewalt, und gerät dabei selbst, auch das hatte ich bereits angesprochen, in Konflikt mit internationalen Menschenrechtsgewährleistungen, aber eben auch nationalen Grundrechten. Ich könnte das noch vertiefen. Die Welthandelsorganisation zum Beispiel, die über ein zweistufiges Quasi-Gerichtssystem verfügt, wäre zu nennen. Dann gibt es auch eine Schiedsgerichtsbarkeit, gerade für Investitionsstreitigkeiten, die immer weitergeht und gerade auch eben Unternehmenssubjekte mit einbezieht, also Staaten nicht mehr untereinander das internationale Recht ausmachen, sondern dabei auch private Akteure einbeziehen. Gleichzeitig hat diese Art von Internationalisierung aber auch ein großes Problem. Wir haben das gerade in Rio beobachten können, wo es ja um wirklich weltweite Fragen und auch Existenzfragen der Menschheit gegangen ist. Also um das Problem der Umweltzerstörung, der globalen Erwärmung. Und dabei ist es eben nicht gelungen, sich auf weitergehende gemeinsame Regeln zu verständigen. Das kann man dann nur teilweise national ersetzen, wie das jetzt die Bundesregierung oder der Bundesumweltminister mit der Ankündigung getan hat, eine Koalition der Willigen zu schaffen. Nun ist internationales Recht immer eine Koalition der Willigen, aber es führt eben dazu, dass globale Lösungen auch da nicht erfolgen können, wo die Sache selbst eine solche erfordern würden. Einige Teilbereiche international verfügen damit über starke Rechtsgebiete und starke gerichtliche Umsetzung, andere tun das nicht. Und damit ist auch eine Schlagseite dieses Systems angesprochen. Es fehlt an einem ja letztlich übergreifenden Staat, der die verschiedenen Rechte und Rechtsgebiete gegeneinander abwägt, die knappen Ressourcen zuteilt und verweigert und auch an einer entsprechenden Gerichtsbarkeit, die das dann überprüfen kann. Dieses Problem ist ein Problem, das sich der Rechtswissenschaft sicherlich als Hauptproblem stellt. Lassen Sie mich zweitens eingehen auf die gegenläufige Entwicklung, die in der Völkerrechtswissenschaft häufig mit dem Begriff der Fragmentierung verbunden wird. Auch hiermit wird unser Rechtsverständnis grundlegend verändert. Die Idee der Zusammenfassung aller rechtlichen Regeln in einem einzigen hierarchischen System, die sich vielleicht am besten in dem gerade mir besonders teuren Begriff der Verfassung widerspiegelt, wird durch die zunehmende Fragmentierung des Rechts konterkariert. Ausgerechnet der kosmopolitische und positivistische Rechtswissenschaftler Hans Kelsen hat den Kern der nationalstaatlichen Rechtsidee vielleicht auf den Punkt gebracht, indem er das Recht als ein Zwangssystem mit einer Verfassung, die wiederum aus einer Grundnorm resultiert, beschrieb. Davon ist wenig übrig geblieben. Weder kann ein Rechtssystem als bloßes Zwangssystem funktionieren, in dem Rechtsverletzungen stets mit Sanktionen bewährt sind, noch konnte der Versuch gelingen, das internationale System analog zu konstruieren und sozusagen eine Hierarchiepyramide über den einzelstaatlichen Pyramiden zu errichten. Die Behauptung, das Völkerrecht verzichte sozusagen freiwillig auf seine Befolgung durch die Staaten, kann ja wohl nicht wirklich überzeugen. So wölbt sich zwar ein internationales Rechtssystem über die souverän gedachten Staaten, aber es zerfällt in verschiedene Untergliederungen und wird häufig nur noch durch das Postulat zusammengehalten, dass die Staaten sich durch die zahlreichen übernommenen Pflichten nicht selbst widersprechen wollten. De facto tun sie das natürlich, und das auch deswegen, weil das alles so spezialisiert ist, dass es nicht gelingt, in den einzelnen Staaten selbst sozusagen bei der Ausarbeitung der Verhandlungsposition immer einen Ausgleich zwischen den verschiedenen zuständigen Ministerien herbeizuführen. So verhandeln Handelsrechtler mit Handelsrechtlern über das Handelssystem, Umweltverantwortliche mit Umweltenthusiasten über das zukünftige Umweltsystem und so weiter. Die Integration der Rechtsbereiche kann darunter erheblich leiden. Es ist sicherlich Aufgabe der Rechtswissenschaft, diese verschiedenen Ansätze zu rationalisieren, also von dem Postulat auszugehen, dass die Staaten sich bei der Rechtsschöpfung, internationalen Rechtsschöpfung, ein kohärentes System vorgestellt haben. Aber es handelt sich um ein Postulat, wenn nicht sogar um eine Fiktion. Also um ein bewusst als falsch, aber als notwendig gesetztes Postulat. Das gilt auch für das Recht der selbst für das Recht der Europäischen Union, wo diese Einheitlichkeit sicher stärker vorhanden ist, das gewissermaßen zweigleisig fährt. Gegenüber dem nationalen Recht beansprucht es Anwendungsvorrang. Absoluten Vorrang in seinem Anwendungsbereich über dem nationalen Recht, auch über dem nationalen Verfassungsrecht. Das Bundesverfassungsgericht hat das auf der Grundlage von Artikel 23 des Grundgesetzes grundsätzlich anerkannt, wenn auch mit einer gewissen Reserve, wenn dieses Recht über das hinausgeht, was sich der Gesetzgeber bei der Übertragung der jeweiligen Zuständigkeiten im äußersten Sinne gedacht hat. Interessant ist aber auch die andere Wolte des Gerichtshofs der Europäischen Union, der nämlich gegenüber dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen betont, dass das europäische Recht selbst, wenn auch keine Verfassung, so doch Verfassungscharakter aufweise und deshalb darauf bestehen müsse, dass die eigenen grundlegenden Rechte von dem internationalen System gewährleistet wird. Das Problem dieser Argumentation ist weniger das Ergebnis, nämlich Menschenrechtsschutz gegen Listung auf einer der besagten Terrorlisten der Vereinten Nationen. Denn damit erfüllt es gerade die Aufgabe, die der demokratische Verfassungsstaat gegenüber internen Gewalten immer schon eingenommen hat, nämlich die Garantie des Menschenrechtsschutzes. Aber die Art und Weise, mit der man sozusagen das eigene geschlossene System allen anderen Systemen gegenüber als absolut setzt, diese Attitüde ist vielleicht genau diejenige, die es in Frage zu stellen gilt. Denn wenn man mit diesen verschiedenen Systemen konfrontiert ist, dann ist es vielleicht auch die Aufgabe nicht nur und vor allem der Rechtswissenschaft, sondern auch der Gerichte, die anderen Systeme sich anzuschauen und dann darauf zu reagieren. So wäre es vielleicht vorteilhaft gewesen, wenn der Gerichtshof gesagt hätte, Menschenrechte gibt es international durchaus, aber sie werden nicht kontrolliert und deswegen muss ich diese Funktion sozusagen ersatzweise wahrnehmen. Damit wäre ein sehr viel freundlicheres Eingehen auf die andere Rechtsordnung einhergegangen. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses übrigens versucht. Wenn Sie die Entscheidung zur Sicherungsverwahrung von letztem Jahr lesen, werden Sie feststellen, dass dort versucht wird, einzugehen auf die Rechtsordnung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Sie wird auch der Ausspruch des Gerichtshofs wird als verbindlich anerkannt und dann wird er eingepasst in die eigene Rechtsordnung. Also hier gibt es eine wichtige Funktion der nationalen Rechtswissenschaft, aber auch der nationalen Gerichte, die internationalen Anforderungen sozusagen mit kritischem Geist zu erfüllen und in das nationale, uns vertraute System einzupassen. Keine blinde Gefolgschaft, sondern denkendes, mitdenkendes Einpassen. Einen dritten Bereich wollte ich noch ansprechen, das ist der Funktionalismus, das Zusammenwachsen der Rechtsbereiche, öffentliches Recht, Zivilrecht, Strafrecht. Nur kurz dazu, wenn Sie Wirtschaftsregulierung heute anschauen, gerade Telekommunikation zum Beispiel, werden Sie eine Fülle von Regelungen finden, die sowohl öffentlich-rechtlichen Charakter haben, auch eine öffentliche Zwecksetzung und gleichzeitig sich auf zivile Vertragsgestaltungen auswirken, zum Beispiel auf Ihren Vertrag mit Ihrem Telekommunikationsanbieter. Also Sie haben eine Mischung von zivilrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Teilen von moderner Regulierung. Das ist so neu eigentlich auch nicht. Es gab schon immer Rechtssätze im Zivilrecht, die aus öffentlichem Interesse zwingenden Charakter hatten. Nur man war sich nicht so klar, dass das letztlich aus dem öffentlichen Recht kommt, also aus den zu wahrenden allgemeinen Interessen. Auch mit Wirtschaftsrecht und Zivilrecht und Strafrecht gibt es Ähnliches. Ich frage mich immer, wie ein reiner Wirtschaftsjurist eigentlich ein Unternehmen beraten kann, wenn er den Untreueparagraphen und den Betrugsparagraphen nicht genau studiert hat. Vom öffentlich-rechtlichen Steuerrecht einmal ganz zu schweigen, das für die Zivilrechts-Privatrechtsgestaltung von nicht überschätzbarer Bedeutung ist, wobei viele Steuerrechtler sagen, das sei eine Fehlentwicklung, aber das hat eben mit dem komplizierten Art und Weise zu tun, wie wir sowohl Steuerrecht als auch Zivilrecht insbesondere in Deutschland betreiben. Also die Trennung der Fachbereiche ist analytisch wichtig. Es sind unterschiedliche Zugangsweisen mit unterschiedlichen Betrachtungen der verschiedenen Zwecke. Aber die Absolutierung dieser Bereiche, die ist sicherlich ein Fehler. Und so muss heute ein guter Zivilrechtler, eine gute Zivilrechtlerin eben auch öffentliches Recht studiert haben und auch Strafrecht. Und die deutsche Juristenausbildung hat das schon immer berücksichtigt. Wir sollten sie jetzt jedenfalls nicht aufgeben, wenn sich zeigt, dass das heute noch mehr gebraucht wird als früher. Auf die Individualisierung möchte ich jetzt nicht noch einmal eingehen. Ich bin ja auf die verschiedenen Grundrechtssysteme schon zu sprechen gekommen. Das Problem, das die Schaffung immer neuer Rechte aufweist, ist, dass die Übersichtlichkeit leidet. Auch das hat tatsächliche Auswirkungen, die man in den Blick nehmen muss. Es gewinnt dann oft derjenige, der sich den besseren Anwalt leisten kann, der mit einer großen Kanzlei, also mit Kollegen, durch dieses System navigiert. Wir reden vom Forum-Shopping. Sie suchen sich das Gericht aus, das Ihrem Anliegen wohl am besten entsprechen wird. Das gibt es auch national. Ich bin ja für Urheberrecht zuständig im Bundesverfassungsgericht. Da gibt es sogenannte fliegende Gerichtsstände. Letztlich bestimmt da nicht, wie es sonst Usus ist, der Schuldner, sondern der Gläubiger, wo er hingehen will und zu welchem Gericht. Und das führt auch national zu fraglichen Resultaten. insbesondere wenn Sie das Grundrecht des gesetzlichen Richters in den Blick nehmen, mehr möchte ich hier nicht sagen, aber international stellt sich dieses Problem natürlich noch in stärkerem Maße. Gleichzeitig bestehen immer mehr Versuche, Private in die Pflicht zu nehmen. Den Global Compact der Vereinten Nationen, dem sich inzwischen sogar mittelständische Unternehmen angeschlossen haben. Auch der Versuch, bei Google und Facebook zu internationalen Einschränkungen zu kommen, wenn der auch noch in den Kinderschuhen steckt. Der Staat, zwischenstaatliche Zusammenarbeit, bleibt zur Regulierung aufgerufen, um die Bürgerfreiheit zu schützen, aber die eben nicht nur gegen den Staat, sondern auch gegen und zunehmend gegen zivilrechtliche Unternehmungen, die weltumspannend agieren können und deswegen einzelstaatlich nicht in den Griff zu bekommen sind. Wie soll also die Rechtswissenschaft auf diese Teilprobleme reagieren? In Bezug auf die Internationalisierung hat mein Konstanzer Kollege Schönberger von dem notwendigen Abschied vom ptolemäischen Weltbild gesprochen. Die traditionelle Staatsrechtswissenschaft kreise um den Staat und diese Kreisbewegung sei zum Scheitern verurteilt in der heutigen Welt. In der Tat, das ungerührte Weiterarbeiten an kelsenianischen Rechtspyramiden mag nicht die richtige Antwort auf die Globalisierung sein. Was wären denn die Alternativen? Teile der Rechtswissenschaft versuchen in der Tat, die kelsischen Hierarchien auf die internationale Ebene zu übertragen. Die Konstitutionalisierungstheorie der internationalen Beziehungen ist nicht zuletzt eine deutsche Leidenschaft und Erfindung. Einige sehen in der Charta der Vereinten Nationen so etwas wie eine Weltverfassung. Andere sprechen, wie Anne Peters, von einer kompensatorischen Konstitutionalisierung. Was der Nationalstaat an Kompetenzen verliert, das solle nun internationalisiert werden und deswegen müssten Verfassungsstrukturen international geschaffen werden. Das Ganze hat nur ein Problem, nämlich, dass diese Verfassungsstrukturen, wenn dann nur rudimentär vorhanden sind, dass immer wieder andere Rechtsbereiche da sind, die dann teilkonstitutionalisiert werden. Dabei gerät dann die Funktion einer Verfassung aus dem Blick, eben gerade verschiedene Rechtsbereiche in Einklang zu bringen und in Beziehung zueinander zu setzen und dann auch die entsprechenden Institutionen bereitzustellen. International fehlt dabei sehr viel. Andere versuchen, ich hatte das schon angesprochen, die internationalen Anforderungen in das nationale Recht zu übersetzen und entwickeln eine neue Dogmatik. Es gehe nicht um eine schematische Parallelisierung, so hat das Bundesverfassungsgericht das ausgedrückt, also schematische Übernahme der Rechtserkenntnisse in die eigene Verfassungsordnung, sondern es gehe um eine denkende Umsetzung oder, um mit Peter Häberle zu sprechen, um einen aktiven Rezeptionsvorgang, der in den Kontext der aufnehmenden Verfassungsordnung umgedacht werden müsse. Verbindlichkeit, so kann man das zusammenfassen, ist das eine und wird anerkannt. Blinde hierarchische Gefolgschaft ohne Übersetzungsarbeit ist das andere, was nicht gefordert ist. Mit dieser Begründung hat das Bundesverfassungsgericht unter anderem sichergestellt, dass die ehemaligen Straftäter, die in Sicherungsverwahrung genommen waren, die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für unzulässig erklärt worden war, nicht sofort freigelassen wurden, sondern nach einem neuen Rechtskonzept, neu entwickelten Rechtskonzept, erst einmal überprüft werden muss, ob nicht andere Gründe existieren, sie festzuhalten, Gründe, die vor der Europäischen Menschenrechtskonvention standhalten können. Der Rest ist dann auch eine Aufgabe nicht nur der Gerichte, das bleibt zu betonen, sondern gerade auch der Gesetzgebung. Also des Gesetzgebers. Diese Konzepte des Einpassens, der Übersetzung, die sind eigentlich nicht aus dem klassischen Völker- oder Europarecht übernommen. Europarechtler haben immer Angst davor, dass die neue Rechtsordnung mit Anwendungsvorrang sozusagen verunreinigt wird durch solche Übersetzungsversuche, sondern sie ist übernommen von der Disziplin der Rechtsvergleichung. Auch die Disziplin der Rechtsvergleichung hat es schon lange gegeben. Selbst im öffentlichen Recht, einer der, Gründerväter sitzt hier unter uns. Also diese Rechtsvergleichung ist ein lang gehegtes Unternehmen, Aber die Bedeutung dieser Rechtsvergleichung ist erheblich gestiegen. Wir können uns nicht mehr nur auf unser eigenes Recht gucken. Wir müssen auf andere Rechtsbereiche schauen, weil sie verbindlich sind, wie Europa und Völkerrecht, oder auch nur, weil sie Lösungsmöglichkeiten bereithalten. Auch wieder das Bundesverfassungsgericht als Beispiel. Als es um das Versammlungsrecht im Flughafen Frankfurt ging, wo hat das Bundesverfassungsgericht versucht, das Konzept des öffentlichen Raumes wirksam zu machen. Das ist ein Konzept, das vom US Supreme Court und vom kanadischen obersten Gericht entwickelt worden ist und argumentiert, dass wenn man einen Raum für die Öffentlichkeit öffnet, dann es sozusagen auch belastet mit den Grundrechten kommt, sodass man in der Einkaufszeile im Frankfurter Flughafen auch dann demonstrieren darf, wenn der Bereich eigentlich fürs Einkaufen gewidmet ist. Denn das Einkaufen ist inhärent eine öffentliche Tätigkeit und dann, so diese Argumentation, kann man dann auch die entsprechenden Grundrechte wahrnehmen. Das ist genau dasselbe, wie wenn in Göttingen demonstriert wird auf öffentlichen Straßen, dann ist das auch sozusagen eine Mitbelastung der öffentlichen Straße, dass dort das Recht auf Versammlungsfreiheit wahrgenommen werden kann. Ob das auch gilt, wenn der Raum privatrechtlich organisiert ist, das konnte das Bundesverfassungsgericht in der Fraport-Entscheidung offen lassen. Vielleicht ist dieses Lernen aus anderen Rechtsordnungen auch ein Beispiel. Bei unseren Kollegen vom US Supreme Court wird gefürchtet, dass dadurch der nationale Rechtsbefehl in Vergessenheit gerät. Wenn man andere zitiert, dann wird man beeinflusst und damit, wieder so eine Idee, wird die Reinheit des nationalen Rechts, auch die Reinheit des nationalen Auftrages, nach nationalem Recht zu entscheiden, aufgehoben. Aber vielleicht kann man das auch anders sehen. Vielleicht kann man ja auch in dieser zusammenwachsenden Welt voneinander lernen, aufeinander eingehen und dann das übernehmen, was in die eigene Rechtsordnung passt. Rechtsvergleichung ist eben, das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, kein blindes Unternehmen, sondern eines, das versucht, den jeweiligen Kontext sichtbar zu machen. So ist es vielleicht auch eine Aufgabe für die Rechtswissenschaft, hier die jeweiligen Erkenntnisse in das jeweilige System zu übersetzen, dann aber auch für die Anschlussfähigkeit des nationalen Rechts zu sorgen. Anschlussfähigkeit in dem Sinne, dass wir auch in einer Weise reden, die anderen es ermöglicht, darauf einzugehen. Ich gebe ein Beispiel, das man vielleicht in Karlsruhe nicht so gerne sehen wird, wenn mein Präsident in Karlsruhe von einem europäischen Verfassungsgerichtsverbund redet. Dann ist das ein sehr treffender Begriff, aber er ist schon nicht ins Englische übersetzbar und damit sehr schwer in den Dialog einzubringen, den er doch eigentlich ausdrücken will. Aber derselbe Präsident ist durchaus wortmächtig, in einfacher Sprache das auszudrücken, was er meint, und damit eben genau diese internationale Dialogfähigkeit herzustellen. Wenn etwas in gutem, klarem Deutsch vorgetragen ist, dann ist es auch in gutes und klares Englisch zu übersetzen. Also kein Plädoyer für die Anglisierung der deutschen Rechtswissenschaft, sondern nur ein Plädoyer für die einfache und klare Ausdrucksweise, bis hinein zu den Regulierungen der juristischen Fakultät für die ausländischen Studierenden. Zum Aufbrechen der Teilbereiche habe ich bereits etwas gesagt. Wir müssen also sehr viel mehr interdisziplinär im juristischen Sinne miteinander zusammenarbeiten. Dann stellt sich die Frage, gibt es auch einen Weg von der eher praxisnahen Dogmatik zur interdisziplinären Theorie? Sie sehen, das sind Wortpaare, die nicht notwendigerweise zusammengehören. Interdisziplinär kann praxisnah sein und Dogmatik durchaus auch eher auf der normativen Ebene stecken bleiben. Die praxisnahe Dogmatik ist auch in der Tat eine Stärke der deutschen Rechtswissenschaft. Und Sie wissen ja vielleicht aus der Wirtschaftswissenschaft, dass man seine komparativen Vorteile nicht aufgeben sollte, sondern nutzen und weiter pflegen muss. Dennoch meine ich, dass es Spielraum gibt, die deutsche Rechtswissenschaft stärker zu interdisziplinarisieren. Eine meiner Erfahrungen in den Vereinigten Staaten war, dass dort in der juristischen Fakultät selbstverständlich Philosophen anzufinden waren, Politologen und Soziologen. Umgekehrt gilt das natürlich auch. Rechtswissenschaftler sollen und können auch historisch, philosophisch, soziologisch tätig werden. Und ich möchte jetzt nicht einzelne Fakultätskollegen hervorheben, aber ich kann Ihnen versichern, es passiert bereits. Hier ist sicherlich noch mehr Potenzial, das wir nutzen müssen, in Forschungsverbünden und Ähnlichem, die auch ihre Grenzen haben. Dazu werde ich auch gleich noch kommen, aber dann höre ich dann auch auf. Der letzte Punkt, den ich habe, ist ein sehr wichtiger und er ist vor allem eine Aufgabenbeschreibung für die Rechtswissenschaft. Ich hatte schon vorhin gesagt, es ist eine zentrale Aufgabe der Rechtswissenschaft, die Normativität zu behaupten gegenüber faktischen Entwicklungen. Das führt, das sehen wir gerade in Bezug auf die verschiedenen europäischen Rettungsbemühungen, auch gelegentlich zur Verlangsamung. Nicht unbedingt der Redner, aber der Abläufe. Sie sehen, das sind notwendige Preise, die wir zahlen müssen, wenn wir die faktischen Entwicklungen auch in einen Rechtsrahmen einbringen wollen. Und das zähle ich zu den Errungenschaften des Verfassungsstaates. Dazu gehört auch, dass Machtausübung in einer Demokratie idealerweise mit Mehrheit durch das Volk erfolgt. Und es ist eben nicht genug als Antwort, wenn wir immer wieder hören, international könne deliberative Demokratie die demokratische Entscheidung der Mehrheit ersetzen. Da fehlt im griechischen Wort der Demokratia das Kratein, die Herrschaft. Deliberation alleine bedeutet nicht, dass das Ergebnis dann auch demokratisch abgesichert ist. Deswegen wird auch international normalerweise im Konsens entschieden, also möglichst nicht gegen die Stimme von anderen Staaten. Das hat wiederum eigene Probleme, insbesondere dann, wenn entschieden werden muss, also eine Nichtentscheidung selbst eine Entscheidung ist, dann kommt das Konsensprinzip an seine Grenzen. Hier ist sicherlich für die Rechtswissenschaft sehr viel Raum, um Konzepte zu entwickeln, die Demokratie international erlebbar, erfahrbar machen, ohne die nationale Demokratie abzuschaffen. Subsidiarität ist dabei ein wichtiges Stichwort, in dem Sinne, dass die Entscheidungen die beste demokratische Legitimation haben, die an der unterstmöglichen Ebene getroffen werden. Subsidiarität wird manchmal auch verstanden als ein Mechanismus, der sagt, wir müssen bestimmte Dinge auch globalisieren, auf höherer Ebene entscheiden. Das ist sicherlich richtig, aber auch da muss es darum gehen, demokratischer Legitimation und Teilhabe zu ihrem Recht zu verhelfen. Ich möchte Ihnen da jetzt gar keine magische Lösung vorstellen. Ich will ja auch Aufgaben für die Rechtswissenschaft beschreiben. Ich komme zum Schluss. Dieser Tage wird nicht nur das Schicksal der europäischen Integration weiter entschieden, sondern bis zu einem gewissen Grad auch die Richtung der Rechtswissenschaft des 21. Jahrhunderts. Diese Rechtswissenschaft wird die neue Herausforderung von Globalisierung und Fragmentierung des Rechts nur bestehen, wenn sie sich internationalisiert, Barrieren zu anderen Rechtskulturen und Systemen überwindet, dabei selbstbewusst eigene Modelle entwickelt. Gleichzeitig erfordert die immer stärkere Ausübung privater Herrschaftsgewalt im internationalen Bereich, insbesondere im Internet, die Wiederherstellung eines rechtlichen Zustands in der Tat eine große und wichtige Aufgabe. Dehierarchisierung und Interdisziplinarität der Rechtswissenschaft geben darauf teilweise eine Antwort. Aber letztlich muss die Rechtswissenschaft Wissenschaft vom Recht bleiben. Die Zeiten, als Recht als bloßes politisches Überbauphänomen missachtet wurde, sollten auch in der Wissenschaft vorbei sein. Das sei auch jenen gesagt, die das Heil allein in den Wirtschaftswissenschaften suchen. Wir brauchen vielmehr eine demokratische Rechtswissenschaft, die Pluralismus und Demokratie miteinander verbindet und den Eigenwert, manchmal auch den Eigensinn des Rechts behauptet. Das sollten auch unsere Forschungsstrukturen widerspiegeln. Kooperationen zwischen den Fächern und international über den Staat hinaus sind geradezu eine Grundbedingung für das globale Zeitalter. Letztlich aber ist gerade auch die Rechtswissenschaft aber nicht eine Frage von Zentralverwaltungskonzeptionen, sondern eine Frage des Ethos und der Offenheit der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ihrer Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Insofern hat die exzellente Rechtswissenschaft in Göttingen nicht ihr Ende gefunden, sondern vielleicht, jedenfalls sofern sie auf die Globalisierung angeht, gerade erst begonnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten Andreas Paulus, Richter am Bundesverfassungsgericht. Im Rahmen der Ringvorlesung zum 275. Jubiläum der Universität Göttingen sprach er über die Rechtswissenschaft in der globalisierten Welt.